Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Dries, ich grüße Sie an diesem 1. Dezember mit einer Sendung, die später den Deutschlandfunk Adventskalender vorstellen wird. Jeden Tag bis zum Heiligen Abend wird es dann je eine Buchempfehlung geben. Außerdem werden wir auf eine besondere Lesezeit blicken, die heute ab 20.30 Uhr läuft. Und zu Beginn kommen wir zu einem Thema, das uns alle angeht, früher oder später, mit den kürzlich erschienenen Pflegeprotokollen des Berliner Schriftstellers Frédéric Vallin. Vallin hat zunächst Literatur und Romanistik studiert, außerdem zahlreiche Bücher veröffentlicht, die oft einen sozial engagierten Charakter hatten, wie sein Erzählungsdebüt Randgruppenmitglied, in dem Vallin Geschichten erzählt über kranke Psychotiker, Gescheiterte, über Ausgeschlossene. Seit über 8 Jahren arbeitet er neben seiner Tätigkeit als Autor und Journalist auch als Betreuer in einer Einrichtung für Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung. Seine eindrücklichen Pflegeprotokolle erscheinen im Verbrecherverlag, wo bereits im Februar des vergangenen Jahres mit Equal Care ein Buch über Fürsorge und Gesellschaft erschienen ist. Ich bin verbunden via Telefon mit Frédéric Vallin in Berlin. Ich grüße Sie.
Hallo.
Wir werden in den folgenden Minuten sprechen über die Pflege einerseits, über Protokollliteratur andererseits, die in unserer Gegenwart eine neue Bedeutung erfährt durch die Renaissance soziologischer Texte, möglicherweise auch durch den Realitätshunger unserer Zeit. Pflegeprotokolle heißt Ihr Buch und versammelt zahlreiche Eindrücke von Beschäftigten aus ganz unterschiedlichen Care-Bereichen, wie der ambulanten Hilfen aus Krankenhäusern, Pflegeheimen, psychiatrischen Einrichtungen und so weiter. Was war der initiale Moment für diese Sammlung, die Sie laut Ihrem Vorwort begonnen haben mit der ersten Corona-Isolation im März des vergangenen Jahres?
Ja, tatsächlich. Also ich arbeite ja selbst schon seit fast einem Jahrzehnt im sozialen Bereich in unterschiedlichen Kontexten dort. Und die Geschichten schienen mir immer schon wichtig und interessant und aussagekräftig. Und ich habe mich dann Anfang März, als klar wurde, wie dramatisch das werden wird mit der Corona-Situation, sehr schnell isoliert. Und dadurch gab es eben Zeit sozusagen. Und ich wusste auch, dass viele Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bereichen jetzt auch zu Hause sitzen und mit ihren Eindrücken und ihren Frustrationen und auch mit den Herausforderungen ja, da sitzen und nicht so richtig irgendwohin damit können, und habe dann einfach angefangen, erstmal so ohne Hintergedanken dann mit diesen Menschen zu telefonieren, erst nur mit Bekannten und dann auch mit Unbekannten, und da sammelte sich das dann so nach und nach, und da entstand dann so im Laufe der Zeit die Idee, daraus was zu machen, und zwar diese Geschichten eben aufzunehmen, weil eben mein Eindruck auch zu Beginn der Pandemie gewesen ist, dass es sehr viele neue ExpertInnen-Meinungen gab, insbesondere eben aus der Forschung und aus der Medizin. Aber die Pflege, also insbesondere eben auch die Pflege, die nicht in Krankenhäusern stattfindet, so ein bisschen schwieg. Und da schien mir so eine Lücke zu herrschen. Und dann habe ich eben angefangen, diese Geschichten zu sammeln und zu verarbeiten zu Protokollen. Und daraus ist dann so nach und nach das Buch entstanden.
Und Sie haben diese Lücke geschlossen anhand Ihrer Pflegeprotokolle. Kann eine sehr zeitgemäße Form literarischen Arbeitens beobachtet werden? Doch bevor wir das Feld historisch und ästhetisch weiten, lassen Sie uns gern zurückschauen. Was haben wir hier vorliegen? Sie veröffentlichen 21 Protokolle, beginnen mit einer Maxi Anfang 30, die in der Geriatriestation einer westdeutschen Großstadt arbeitet. Sie hat im Gespräch angegeben, ich zitiere, die Verhältnisse waren katastrophal rückständig, da hat man alles selbst machen müssen. Es gab keine Sekretärin, die einem Sachen abnimmt, auch keine Blutabnahmedamen oder Leute, die Medikamente richten. Da musste man wirklich alles machen. Zitat Ende. Das nur als ersten Eindruck dieses ohnehin sehr eindrücklichen Buchs. Um die Diversität des von Ihnen beobachteten Feldes zu verdeutlichen, welche verschiedenen Formen von Pflege lernen wir anhand Ihrer Protokolle kennen, Herr Vallin?
Ich habe versucht, möglichst umfassend Leute zu befragen, die sich kümmern, und insbesondere eben auch Bereiche, von denen ich weiß, dass sie nicht besonders oft befragt werden, wie Einzelfallhilfen, wie auch stationäre Jugendhilfe, von denen ich auch wusste, dass sie eben stark belastet sind während dieser Pandemie und davor auch schon stark belastet waren, auch alles, was soziale Arbeit ist. Ich hatte allerdings nicht den Anspruch, ein Konzept zu schreiben und zu sagen, okay, die ganzen Bereiche brauche ich jetzt, sondern die Geschichten sind so nach und nach zu mir gekommen. Ich arbeite auch publizistisch schon länger in dem Bereich und habe dadurch einen Überblick, was es eben alles gibt und habe da versucht, intuitiv eben die Lücken zu schließen, die sich mir dann aufgetan haben. Nichtsdestotrotz fehlen Bereiche darin, wie zum Beispiel der Strafvollzug, aber im Großen und Ganzen habe ich versucht, so einen Überschlag über den sozialen Bereich zu machen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit allerdings.
Kommen wir, das hier ist ja immerhin der Büchermarkt, kurz zur Art Ihres Schreibens, denn Ihr Buch Pflegeprotokolle changiert zwischen Journalismus, Oral History, soziologischer Beobachtung, kann aber gleichsam ins literarische Feld eingeordnet werden, denn Ihre Texte sind keine 1:1-Abschriften. Nach welchen Arbeitsschritten haben Sie Ihre Texte, haben Sie Ihre Pflegeprotokolle montiert? Beginnen vielleicht bei der Auswahl Ihrer Gesprächspartnerinnen. Also, wie sind Sie vorgegangen?
Tatsächlich habe ich so nach und nach eben die Menschen erst gesucht. Die ersten Interviews ganz am Anfang habe ich eher so als Entwürfe oder ohne zu wissen, was ich daraus dann machen werde, aufgenommen. Und dann habe ich angefangen, immer systematischer zu suchen, welche Bereiche muss ich unbedingt noch behandeln, welche Eindrücke brauche ich noch unbedingt, um da was Aussagekräftiges zu haben in der Gesamtschau. Ich habe die Interviews geführt und dann Transkripte erstellt, also 1:1, und anhand dieser Transkripte dann angefangen einzudampfen, also zu verdichten. Und das halt dann so in 10, 15 Arbeitsschritten immer wieder den Text dichter gemacht, aber dabei sehr darauf geachtet, dass die Stimmen der Menschen, die erzählen, erhalten bleiben. Das war die größte Herausforderung im Grunde, das beizubehalten, wie die Menschen erzählen und das nicht so einer Dramaturgie zu unterwerfen, sondern sie eben sprechen zu lassen.
Es wirkt so, als sei der Anteil von migrantischen Pflegenden eher gering, obschon viel in den Medien gesprochen wird, beispielsweise über osteuropäische PflegerInnen, die in Deutschland alte Menschen privat betreuen. Gab es Personenkreise, die zugänglicher waren als andere, und wie haben Sie dennoch Zugang bekommen zu jenen, die schwieriger zu erreichen waren?
Ja, das ist richtig, das ist wahr. Also das war auch tatsächlich dann der journalistische Teil der Arbeit, da zu recherchieren und diese Personenkreise aufzutun. Also ich würde sagen, dass in dem Buch überproportional viele Menschen versammelt sind, die ich als engagiert Pflegende bezeichnen würde. Das sind also häufig Leute, die da in einem besonderen moralischen Zwiespalt geraten sind und die Herausforderungen auch besonders wahrgenommen haben. Bei den migrantischen Pflegenden gibt es ein anderes Problem. Also ich möchte damit nicht sagen, dass die Leute, die da nicht drin vorkommen, nicht engagiert sind. Aber genau bei diesem migrantischen pflegenden Kreis ist das Problem des Zugangs tatsächlich erstens der sprachliche. Zweitens ist es so, dass da häufig eben auch so Dinge eine Rolle spielen wie häusliche Krankenpflege und da kommt man nicht so richtig gut ran. Ja, also häusliche Krankenpflege ist eine sehr isolierte Arbeit, wo man wenig Außenkontakte auch hat. Das vereinsamt und den Zugang dort zu finden, ist eben schwierig. Und drittens hat sich herausgestellt, dass es auch ein Misstrauen gegenüber Leuten wie mir, also völlig zu Recht auch gibt, im Sinne von, ah ja, okay, der macht jetzt ein Buch und damit verdient er dann Geld und so weiter. Und was ist dann eigentlich mit mir? Also Leute, die sowieso schon regelmäßig innerhalb dieses Systems übers Ohr gehauen werden, trauen dann auch nicht unbedingt Leuten, die innerhalb dieses Systems arbeiten oder ja dazu arbeiten, weil sie schon sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht haben mit der ganzen Konstruktion.
Wir haben es vorhin schon angedeutet, Pflegeprotokolle ist durchaus auch ästhetisch einzuordnen. Und wenn wir zurückgehen zu den Ursprüngen protokollierenden Erzählens, erinnern wir uns möglicherweise an jene in den 1920er Jahren dominante Strömung der neuen Sachlichkeit, wo Journalismus und Literatur bereits näher rückten. Das geht dann weiter zum New Journalism hierzulande in den 1970er Jahren, prominent vertreten durch Jörg Fauser. Dann gibt es natürlich die in den 2000er Jahren erfolgreichen Oral History Erzählungen wie Jürgen Teipels Verschwende deine Jugend und über allem stehen Walter Kempowski mit seinem Echolot-Projekt oder auch Alexander Kluges Montageveröffentlichungen. Ja, welche Bedeutung hatte denn diese Traditionslinie für Sie, Frederik Wallon? Pflegeprotokolle und wie sind Sie mit dem, was in den 100 Jahren vor den Pflegeprotokollen war, kreativ umgegangen?
Ich habe mir im Vorfeld drei Bücher angeguckt. Erstens die Bottropper Protokolle, die ja eine herausragende Stellung in der Protokollliteratur einnehmen, wo so ein Mikrokosmos in einem Stadtteil dargestellt wird im Zuge eines Streiks. Das war ganz wichtig. Maxi Wander habe ich mir angeguckt, Guten Morgen, du Schöne, wo sie viele verschiedene Stimmen sammelt von Frauen. Und das ist ja so ein herausragendes Buch in der feministischen Literatur auch ist. Und dann habe ich mir diese soziologische Sammlung von Bourdieu et al. Angeguckt, Das Elend der Welt. Und aus allen dreien habe ich mir so Elemente herausgegriffen, die für mich wichtig gewesen sind, also insbesondere eben der genaue Umgang mit dem, was die Menschen sagen. Ich habe mich dann aber auch abgegrenzt, also in den Bottropper Protokollen wird halt sehr stark dramaturgisiert, sage ich mal, und das wollte ich nicht. Also in Abgrenzung zu diesen drei Werken habe ich dann versucht, so eine eigene Haltung zu den Texten zu entwickeln. Und das waren für mich die wichtigsten Referenzen.
Wie wichtig war denn für Ihre Arbeit die garantierte Anonymität Ihrer GesprächspartnerInnen? Und wie kann ketzerische Fake News-Frage aufgrund dieser Anonymität überhaupt nachvollzogen werden, dass das, was Sie aufgeschrieben haben, der Wahrheit entspricht?
Die Anonymität war Grundvoraussetzung, dass dieses Buch überhaupt erst entstehen konnte, weil zu Recht viele der ProtagonistInnen Sorgen haben, dass ArbeitgeberInnen da Konsequenzen ziehen und eben, dass sie da dann Schwierigkeiten bekommen dort, wo sie arbeiten. Das ist ja auch bei anderen Pflegenden, die sich öffentlich äußern, jetzt in der Vergangenheit auch häufig passiert. Der bekannteste Fall wahrscheinlich Ricardo Lange, der Berliner Intensivpfleger, der nicht mehr auf seiner Station eingesetzt werden sollte, nachdem er öffentlich gemacht hat, was seine Eindrücke von seiner Arbeit sind. Also für viele war das Grundvoraussetzung, überhaupt mit mir zu sprechen. Die Überprüfbarkeit in diesem Sinne kann man, glaube ich, dergestalt herstellen, dass wenn man sich Geschichten von anderen Pflegenden hört, das ist sowieso mein Wunsch, dass dieses Buch eigentlich nur so ein Anfang ist und insgesamt die Menschen aus der Pflege und den Care-Berufen mehr ins Sprechen kommen, mehr in den Diskurs kommen, wenn man sich ihre Geschichten anhört und dann quer vergleicht. Also es ist nicht so, dass ich hier ein Investigativbuch geschrieben habe, das möglichst krass Missstände aufdecken will, sondern mir ging es eigentlich eher darum, eine Stimmung zu haben und was interessiert, warum machen die Menschen das, warum arbeiten sie da, was sind ihre Herausforderungen und was würden sie sich für ihre Zukunft wünschen. Und ich glaube, anhand dieser drei Fragen kann man auch mit anderen Pflegenden ins Gespräch kommen und dann auch neue Eindrücke darüber bekommen, wie das da aussieht in diesem Bereich.
Das sagt der Schriftsteller und Pfleger Frederic Vallin, mit dem ich gesprochen habe, über sein neues Buch Pflegeprotokolle, erschienen im Verbrecherverlag Berlin, 240 Seiten, 18 Euro. Es ist ein Buch, in dem übrigens nicht nur von Frust, Wut und Überforderung berichtet wird, sondern auch von Glücksmomenten, von Erfolgen, nicht nur vom Wahnsinn, sondern auch vom Sinn an Gebotpflege. Ein Buch, das sich einem der wichtigsten Themen unserer herausfordernden Gegenwart auf berückend bedrückende Weise annimmt. Das Gespräch mit Frederic Vallin wurde vor dieser Sendung aufgezeichnet und ebenso aufgezeichnet wurde auch der nun folgende Beitrag unseres Adventskalenders von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur, der ab dem heutigen 1. Dezember nun jeden Tag ein Buch präsentiert, eröffnend mit Kim Kindermann und dieser Empfehlung.
Adventskalender. Ich bin Kim Kindermann, Redakteurin in der Lesart und in den Zeitfragen bei Deutschlandfunk Kultur. Und ich verschenke dieses Jahr Alles glänzt von Jacqueline Woodson. Dieser großartige Roman beginnt am Tag von Melodies großer Feier. Die 16-Jährige ist auf dem Sprung ins College und sie trägt ein Kleid, das eigentlich schon ihre Mutter zu diesem Anlass hätte tragen sollen. Eigentlich. Aber Iris war damals schwanger. Schwanger mit Melody. Von hier setzt sich die Geschichte wie ein Puzzle zusammen. Jede Erinnerung ist ein neues Teilchen. Die Erinnerung von Melody, die sich immer nach ihrer Mutter sehnte, die von Iris, die aus der frühen Mutterschaft floh und das Kind samt Ex-Freund und Kindsvater bei ihren Eltern zurückließ. Dazu die Erinnerungen der Großeltern und die von Aubrey, Melodys Vater. jede und jeder mit seiner eigenen Sicht, eigenen Gefühlen, Sehnsüchten, Hoffnung und Ängsten und Liebe. Dieses Buch strotzt nur so von Leben. Sowas von. Jacqueline Woodson kann grandios erzählen. Ihre Romane haben einen eigenen Sound, haben was von Musik. Schnell, aufwallend und immer emotional. Kurze und lange Texte wechseln sich ab. Dazwischen oft nur wenige Sätze lange Dialoge. Kursiv gedruckt in Slang, hineingeworfen und doch präzise komponiert. Kalt lässt einen hier nichts. Und wie es der Afroamerikanerin gelingt, diese Vielstimmigkeit ihrer Protagonisten dann doch zu einer stringenten Erzählung zu bündeln, das ist große Kunst. Ein bebender Familienkosmos tut sich hier auf. Einer, der immer auch geprägt ist von Rassismus und Angst vor dem Ausgestoßensein. Es ist, wie Woodson selbst schreibt, eine Geschichte von Feuer und Asche und Verlust. Ich schenke Alles glänzt von Jacqueline Woodson meinem Sohn Nelson. Er liebt amerikanischen Rap, interessiert sich für Geschichte und Politik. Und da ist dieses Buch genau richtig, mit seinem speziellen Sound und mit seinen tiefen Innenansichten über das Leben der Afroamerikaner. Ich schenke ihm Alles glänzt, aber auch, weil es ein Buch ist über die Liebe in all ihren Facetten. Und damit er weiß, meine Liebe für ihn ist immer da, hört nie auf, ist zärtlich warm und glänzend. Frohe Weihnachten, mein Sohn.
Kim Kindermann über Jacqueline Woodson. Alles glänzt aus dem amerikanischen Englisch von Yvonne Eglinger, Pieper Verlag München, 206 Seiten, 22 Euro. Am heutigen Mittwochabend ab 20.30 Uhr hören Sie unsere Deutschlandfunk-Lesezeit mit gleich drei AutorInnen, denn meine Kollegin Wiebke Poromka stellt Ihnen die drei Gewinnerinnen respektive Gewinner des diesjährigen Open Mic vor, einem der wichtigsten deutschsprachigen Nachwuchswettbewerbe. Und das seit nunmehr fast drei Jahrzehnten. Mit Lyrik, Prosa oder dramatischen Arbeiten können sich all jene bewerben, die das 35. Lebensjahr bislang nicht erreicht haben. Unter den drei Mitte November prämierten AutorInnen gehört, passend zum vorherigen Pflegegespräch mit Frédéric Vallin, auch Katrin Viereck, geboren 1996. Aufgewachsen ist sie in Süddeutschland und sie studierte ebenso wie Frédéric Vallin soziale Arbeit. Inzwischen setzt sie ein weiteres Studium drauf, und zwar am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Cui Bono heißt ihr Text, der auch mit dokumentarischen Beobachtungen arbeitet, beginnend mit einem der schrecklichsten, weltweit folgenreichsten Ereignisse der 2000er Jahre. Ein kurzer Ausschnitt aus Cui Bono von Katrin Viereck.
P., bitte schilder doch kurz, wann das alles für dich anfing. Naja, für mich war 2001 so der Ausgangspunkt. Ist ja bei ganz vielen so. September 2001. Da haben die es einfach übertrieben. Schon klar, das bestätigt jetzt erstmal das Klischee. P. lacht. Wie hast du es denn erlebt? Also erstmal war da der gewollte Schock, natürlich. Ich meine, wir saßen da alle vor den Sondernachrichten mit den Kindern und so. Und ich dachte erst, das kommt vom Röhrenfernseher, diese kleinen fliegenden Punkte. Die Qualität war ja noch echt mies zu der Zeit. Aber dann gab es ein Standbild, bei dem die Türme rangezoomt waren. Und da war dann klar, diese Punkte, das sind die Leute, die rausspringen. Das haben sie dann auch gesagt, also dass da wohl welche runter sind, damit sie nicht verbrennen. Lieber fliegen als verbrennen. Und dann gab es im Netz dieses Video von Bush, als er an dem Tag zu Besuch in der Grundschule ist.
Das war der Anfang der Geschichte Cui Bono von der gerade erst zurückliegenden Open-Mic-Veranstaltung im Berliner Heimathafen Neukölln. Und es reichen tatsächlich die Stichworte George Bush, Türme und Grundschule. Und die damaligen Bilder stehen wieder vor uns. Mehr heute ab 20.30 Uhr in unserer Deutschlandfunk-Lesezeit. Und nach den nun folgenden Nachrichten begrüßen Sie die Kolleginnen von Forschung aktuell. Unter anderem mit Dynamik gebrochen haben wir ein Plateau der Neuinfektionen erreicht. Dazu hören Sie dann ein Interview mit dem deutschen Informatiker, theoretischen Physiker und Hochschullehrer auf dem Gebiet der Verkehrssystemplanung und Verkehrstelematik Kai Nagel. Und am Mikrofon des Büchermarkts verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.